Text, den ich heute lesen will, ist sehr bekannt und ich würde gerne, dass wir ihn gar nicht lesen, sondern dass wir ihn zusammen beten. Es ist nämlich das berühmteste Gebet, das Vaterunser, das uns überliefert worden ist. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seit 3-4 Wochen hat mir Gott aufs Herz gelegt, wieder ganz neu über Vergebung nachzudenken. Und das ist der Titel meiner Predigt heute, die Macht der Vergebung. Ist ja nicht unbedingt so ein leichtes Thema und ich hoffe nicht, dass ihr erschlagen werdet heute, sondern ich hoffe, dass auch diese Predigt eine Predigt ist, die euch aufbaut, die euch nach vorne bringt. Denn das ist genau das Ziel, das Gott mit uns hat. Er möchte uns immer wieder so leicht und sanft und schön anschubsen auf dem Weg mit ihm nach vorne. Das Vaterunser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist auf der einen Seite ein zentrales christliches Objekt. Ohne Vergebung wird es das Christentum gar nicht geben, denn deswegen ist Christus auf diese Erde gekommen, um meine und auch deine Schuld zu vergeben, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist der eigentliche Grund, weshalb wir auch heute Morgen hier sitzen, weil uns vergeben worden ist. Aber es ist auch ein Thema, das in unserer ganzen Gesellschaft präsent ist. Denn in unserer ganzen Gesellschaft, in der Welt um uns herum, entdecken wir eins: Es geht nicht ohne Schuld ab. Vor einiger Zeit las ich im Manager-Magazin die ganz große Überschrift Vergebung für reuige Sünder. Ja, damals hatte man was anderes gemeint. Da stand, dass Siemens allen Leuten, die bekennen, dass sie an irgendwelchen Bestechungsskandalen mit dabei gewesen sind, quasi Amnestie gewährt und sie nicht auf die Straße setzt. Ausgenommen Managern. So, da war schon die Einschränkung. Was bin ich froh, dass es bei Gott keine Einschränkung gibt, wenn es um Vergebung geht. Ausgenommen du. Vergebung ist auch ein Thema, das in viele andere Bereiche reinspielt. Es gab vor ungefähr 20 Jahren ist in den USA ein Buch erschienen, das hatte den Titel Vergebung, der radikale Abschied oder so ähnlich hieß es, vom Opferdasein. Dieses Buch wurde von einem gewissen Tipping geschrieben und diese Tipping-Methode, die daraus entwickelt wurde, ist heute noch in der Psychotherapie vorhanden, als Möglichkeit, Opferrolle zu verlassen und anderen zu vergeben. Als Möglichkeit. Es wird dir also angeboten, du brauchst nicht mehr Opfer sein, wenn du das möchtest. Aber auch da unterscheidet sich die Vergebung, wie wir sie im christlichen Sinn kennen, ganz anders als das, was die Welt darunter versteht. Ich komme da noch drauf. Vergebung ist etwas, das für ganze Völker ist. Wie viele Aufrufe zur Vergebung, zur Sühne wurden getan in unserem Land, was die Schuld des Dritten Reiches auch angeht. Aber ich denke jetzt einmal an ein anderes Land. Das fand ich so interessant und ich habe bei mir, bei den Mitarbeitern, eine Dame, die konnte mir sehr viel davon erzählen. Ich denke einmal an Südafrika. Und sie war in der Zeit, als das Apartheid-Regime aufgelöst wurde, mit ihrer Familie in Südafrika, hat dort gelebt, hat das hautnah miterlebt, wie das alles passiert ist. Und da war ja diese berühmte Schlüsselfigur Nelson Mandela. Und dieser Nelson Mandela, er war ja 27 Jahre lang eingesperrt von dem Regime, das die Apartheid ins Leben gerufen hat. Und als er dann nach 27 Jahren freikam, da war in ihm etwas zerstört. Von Bill Clinton, dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, wissen wir, dass er bei seinem ersten Treffen mit Nelson Mandela gesagt hat: Herr Mandela, als Sie damals 1990 aus dem Gefängnis freikamen, fand ich diesen Augenblick so bewegend, dass ich nachts um 3 meine Tochter geweckt habe, damit sie diesen historischen Augenblick nicht verpasst. Aber als sie dann diesen Gefängnishof herunterkamen und die Kamera ihr Gesicht voll eingefangen hat, da habe ich in ihrem Gesicht Hass, Verzweiflung und Bitterkeit gelesen. Das war ein ganz anderer Mandela, als ich ihn heute kenne. Und Nelson Mandela wendet sich zu Bill Clinton und sagt: Dass Sie das in meinem Gesicht gelesen haben, tut mir sehr, sehr leid. Aber Sie haben recht. Als ich damals die Stufen des Gefängnisses runterging, war in mir eine Stimme: Nelson, was hat das alles noch für einen Sinn? Sie haben dir alles genommen. Sie haben deine Freunde getötet. Sie haben deine Familie zerstört. Sie haben dir alles genommen, weshalb du gekämpft hast. Du bist zwar in Freiheit, aber lohnt sich dieses Leben? Und dann, so sprach Nelson Mandela weiter, hörte er eine Stimme in sich, die sagte: Nelson, 27 Jahre lang warst du ihr Gefangener und doch im Herzen frei. Lass es doch nicht zu, dass jetzt, wo du frei bist, du ihr Gefangener wirst. Und genau darum dreht es sich, um die Bereitschaft zu vergeben und die Bereitschaft dadurch auch innerlich frei zu werden. 4 Jahre später wurde Nelson Mandela als Präsident der Südafrikanischen Republik vereidigt und weitere 2 Jahre später hat er eine Bewegung ins Leben gerufen, die Bewegung der Vergebung. Dort wurden ganz bewusst Opfer der Apartheid mit den Tätern der Apartheid zusammengebracht. Nicht nur auf der einen Seite, um auch Dinge zu klären und aufzurollen, aber auf der anderen Seite, um Vergebung zu bewirken. Und meine Mitarbeiterin hat erzählt, wie bewegend da oft Szenen waren, dass Leute voller Hass in solche Treffen gegangen sind und mit weinenden Augen und mit vergebenden Herzen wieder rausgekommen sind. Wunderbar, wunderbar. Ein Volk kann einander vergeben. Wenn das Thema heißt die Macht der Vergebung, dann deutet das ja auch darauf hin, dass es in unserer Macht steht, zu vergeben. Da sind wir nicht Marionetten, wir können oder wir können nicht. Nein, du entscheidest, ob du vergibst oder nicht. Du entscheidest auch, ob dir vergeben wird oder nicht. Der Gott, an dem wir glauben, der Gott, dem wir gehören und der Gott, den wir bezeugen, es ist ein Gott der Vergebung. Vergebung kommt einfach aus dem Herzen Gottes. Vergebung hat sich durch Jesus Christus uns offenbart. Das ist genau das Herz Gottes. Gott ist der Gott der Vergebung. Es ist sein Wille, es ist seine Idee, es ist seine Entscheidung, zuerst zu vergeben. Er hat uns vergeben, als wir noch tiefsten Sünder waren. Er hat die Vergebung am Kreuz von Golgatha vollzogen, in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die Vergebung Gottes ist auch grenzenlos. Sie sagt eben nicht du und du nicht. Sie ist einfach für alle da. Und durch die Vergebung gibt es nichts mehr, was wir vorbringen können, dass wir sagen können, dem ist aber nicht zu vergeben, sondern allen ist zu vergeben. Die Vergebung Gottes ist auch bedingungslos. Ich muss eben nicht vorher 5 gute Werke tun, damit mir vergeben wird. Reformationstag steht vor der Tür. Das ist das, was Luther gepredigt hat. Weg von den guten Werken. Die Vergebung, die Gnade Gottes ist bedingungslos. Und die Vergebung ist kostenlos. Wunderbar. Das heißt, der längste Hartz-IV-Empfänger kann sie genauso annehmen wie der Multimillionär. Du kannst sie dir nicht erkaufen. Aber eins ist die Vergebung nicht. Sie ist nicht vorbehaltslos. Denn Gott hat sich da etwas vorbehalten, und das ist, Vergebung muss angenommen werden und Vergebung muss ausgesprochen werden. Das ist der Vorbehalt, den Gott der Vergebung mitgegeben hat. Wenn Gott uns vergibt, werden wir veränderte Menschen. Das erkennt man unseren Gesichtern an. Was passiert, wenn wir Vergebung erfahren? Wir kommen in Gelassenheit. Wir kommen in Freiheit. Wir kommen in Liebe. Wir kommen in Freude. Und Gott, der Erfinder der Vergebung, freut sich daran, wenn es uns gut geht. Weil wir Vergebung empfangen haben und weil auch wir vergeben können. Micha sagt, einer der kleinen Propheten in seinem 7. Kapitel, wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünden vergibt und der Vergehen verzeiht, der Freude daran hat, gnädig zu sein? Das Wesen Gottes, der Freude daran hat zu vergeben. Nun schauen wir aber mal ins Alte Testament hinein. Hier haben wir den Gott, der Freude daran hat zu vergeben. Und im Alten Testament wird uns eigentlich der Mensch, wie er ist, skizziert. Da sehen wir den Lamech. Lamech war ein Nachfahre von Methusalem. Dieser Mensch, der laut Aufzeichnungen der Älteste war, der jemals gelebt hat. 967 Jahre. Er lebte also zwischen Adam und Noah in dieser Zeit, ja. Und Lamech sagt zu seinen Frauen, hey Ada, hey Zilla, hört mir mal zu. Jede Strieme, die mir einer macht, die will ich nicht 7-mal, die will ich 77-mal vergelten. Und sogar ein junger Mann, der mich anrührt, wird mit dem Tode dafür bezahlen. Boah. Und das sind wir, das zeichnen das Bild des Menschen. Eine gewisse Rache muss doch sein.
Ich weiß nicht, ob er den Spruch kennt, Rache ist Blutwurst. Ja, da steckt die ganze Dummheit drinnen von Rache.
Denn das Einzige, was du damit bezweckst, ist, dir selbst zu schaden. Und schon im alten Gesetz hat Mose das bisschen eingegrenzt. Er hat nicht gesagt, hey, Lamech hat gesagt 77 Mal, na, so soll es wohl sein. Er hat gesagt, Aug um Aug, Zahn um Zahn. Das steckt dahinter, dass er sagt, wenigstens die Begrenzung auf 1:1 und nicht auf 1:77. Aber Gott dagegen sagt, 5. Mose 32, mein ist die Rache. Ja, das sind ja ganz andere Welten. Nicht mehr ich, sondern jetzt darf ich meine Hände sinken lassen. Jetzt darf ich sagen, dein ist die Rache. Ja, wie soll ich mich denn dann abreagieren? Indem du stille wirst und wartest. Das fällt uns aber schwer. Durch stille sein und warten. Oh, oh. Gott, der Erfinder der Vergebung, erwartet aber von denen, die seine Vergebung in Anspruch nehmen, dass auch sie vergeben. Jesus zeigt es ganz, ganz deutlich auf. Als die Jünger angefangen haben, ihn zu fragen, lehre uns beten, da kommt dieser Satz, den wir gebetet haben, und vergib uns unsere Schuld. Und kurz wenige Verse nur dahinter, 4 Kapitel, 5 Kapitel dahinter, Matthäus 11, sagt ihr, wenn ihr steht und betet, so vergebt vorher denjenigen, den ihr etwas Unrecht getan habt oder die euch Unrecht getan habt, sonst wird der Vater in dem Himmel auch euch eure Übertretungen nicht vergeben. Wie ist denn jetzt diese Vergebung zu verstehen, die Gott uns da vorzeigt? Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist sehr, sehr häufig ein falsches Verstehen von Vergebung zu finden. Eine Vergebung, das Gott so überhaupt nicht gemeint hat. Vergebung, und darüber müssen wir uns klar sein, ist kein Akt der Rechtfertigung. Wenn ich also Schuld vergebe, sage ich nicht, dass die Schuld deswegen keine Schuld mehr ist. Auch Gott sagt zu Schuld, Schuld. Aber er sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Und das ist mal der Unterschied. Unrecht, das vom Gesetz her strafbar ist, wird durch Vergebung nicht gerecht, nicht straffrei. Es bleibt Unrecht. Dieses ist ganz wichtig zu wissen, weil das ist oft so der Grund, weshalb wir auch nicht vergeben können, weil wir sagen, Mensch, der ist doch so schuldig geworden und da ist doch so viel. Und trotzdem vergeben, vergeben, vergeben. Auch wenn es nicht heißt, dass dann die Schuld einfach weg ist. Wir müssen uns klar werden, was eigentlich passiert, wenn wir nicht vergeben. Wenn wir nicht vergeben, wer ist denn dann eigentlich der Geschädigte? Wir selbst sind die Geschädigten. Die Bibel sagt uns, wenn wir unvergeben leben, ist es so, als wenn wir uns an den Ketten der Schuld auf uns geladen hat. Nun stelle ich mir Folgendes vor, wenn mein Arm verletzt ist, was rät mein Arzt mir? Ruhig halten, stillhalten, wenn er gebrochen ist, vielleicht Schienen. Ja? So, wenn ich aber, Güte, darf ich dich mal für eine Demonstration bitten? Ja? Stell dir vor, ich habe dich verletzt an diesem Arm und du, nur jetzt bitte im Beispiel, ja? Versteht das bitte richtig. Ganz ein lieber Mann, nur ein Beispiel. Ja? Und jetzt kann ich ihm nicht vergeben. Das heißt, ich bin an ihm gekettet, mein Arm ist verletzt. So, und er bewegt sich, er hat gar nicht mitgekriegt, dass ich verletzt bin. Beweg mal deinen Arm. So, jetzt pass auf. Er verhält sich ganz normal, geht mit seinem Arm arbeiten und um. Und ich, mein Arm, die Verletzung bricht immer wieder auf. Aber in dem Moment, wo ich loslasse, wo dieses Band zerschnitten wird, weil ich vergebe, kann er sich bewegen, wie er will. Ich setze ihn frei. Er kann viel besser arbeiten, als wenn er an mich gekettet ist. Und mein Arm hat Zeit zu genießen. Danke. Und das ist wiederum ein Grund, den wir falsch sehen. Wenn wir vergeben, heißt es nicht gleich, dass der Schmerz in uns sofort weg ist. Er kann sofort weg sein. Gott in seiner übermächtigen Größe kann auch das bewirken, dass sofort Heilung passiert. Aber es kann auch sein, dass diese Heilung länger dauert, dass diese Wunden vernarben müssen. Aber sie vernarben erst dann, wenn sie Ruhe haben zu heilen. Und das ist die Voraussetzung von Vergebung. Das muss tun, muss getan werden. Jesus erzählt einmal folgende Geschichte. Da war ein Schuldner, der viele, viele Schulden hatte und dessen Gläubiger ihm gesagt hat: Jung, deine Millionen sind dir vergeben. Ich will die nicht mehr haben. Voller Freude geht er raus auf die Straße, sieht einen, der ihm 50 Cent schuldet und sagt: Her mit den 50 Cent. Wie, du hast die nicht? Ab in den Knast, bis du mir das Geld hast. So, die Geschichte kennen wir alle, aber ist uns aufgefallen, was Jesus dann in dieser Geschichte sagt? Er sagt: Dieser Gläubige wurde zornig, der Erste, der ihm so viel erlassen hat, und überlieferte ihn den Folterknechten. Den Folterknechten übergeben. Für was sind Folterknechte da? Na, das sind sadistische, veranlagte Menschen, die haben Freude daran, andere zu quälen. Und ihre einzige Aufgabe ist, zu foltern, zu quälen, zu peinigen. Ob das psychisch oder physisch ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und Jesus sagt: Wenn du nicht vergibst, dann bist du so einer, der den Folterknechten überantwortet wird. Stellen wir uns das mal vor Augen. Meine Unvergebenheit sorgt dafür, dass ich den Folterknechten übergeben werde. Glaubt ihr, dass Gott das möchte? Nein. Gott will das Gegenteil. Er will, dass die Vergebungsbereitschaft in uns uns freisetzt, uns in eine neue Dimension hineinführt, dass Beziehungen nicht geschädigt, sondern erhalten werden, dass wir nicht in Opferrolle sind, sondern dass wir in einer Rolle sind, wo wir dienen, wo wir langmütig sind, wo wir Bitterkeit weglegen und wo wir Lebensfreude erhalten können. Gott will nicht, dass wir zu Schaden kommen. Gott will nicht, dass Lebensfreude flöten geht. Er will nicht, dass Beziehungen kaputt gehen. Und Gott ist es damit so ernst, dass er sagt: Wenn du darauf nicht hören willst, einfach auf mein Angebot vergib. Du wirst den Folterknechten überantwortet. Wie schaut das aus in der heutigen Zeit, Folterknechte? Das kann vielleicht Einsamkeit für dich bedeuten, dass sich alle rausziehen, dass keiner dich mehr besuchen kommt, weil in dir steckt so viel Bitterkeit, man tut sich schwer, Gemeinschaft mit dir zu haben. Das ist zum Beispiel eine Rolle, die so eine Folterknecht-Aktion sein kann. Eine Folterknecht-Aktion kann sein, dass du wegen Unvergebenheit, wegen Bitterkeit krank wirst. Die Medizin sagt uns ganz klar, dass ein Großteil aller Krankheiten, die wir haben, psychosomatischen Ursprungs sind. Und da ist Vergebenheit oder Unvergebenheit mit ein Grund. Weshalb tust du dir Magengeschwüre an? Warum? Wenn doch vergeben so leicht wäre. Die Tipping-Methode sagt, vergeben ist eine Möglichkeit. Die Bibel sagt, vergeben ist ein Befehl. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten von euch den Namen Corrie ten Boom. Ein junges Mädchen, dessen Familie in der Nazizeit in Holland Juden versteckt hat, die denunziert wurde und die dann mit ihrer Familie, vor allem mit ihrer Schwester zusammen, ins KZ gebracht wurde. Kurz nach der Befreiung Deutschlands und der Öffnung der KZs ist sie dann in Deutschland herumgereist und hat Vergebung gepredigt. Und ich möchte euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einem ihrer Bücher vorlesen. Es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf. Einen hageren, hellblonden Mann in einem grauen Mantel, in der Hand einen Filzhut fest umklammert. Die Menschen verließen den Raum im Kellergeschoss, in dem ich soeben gesprochen hatte. Langsam gingen sie an den Holzstühlen entlang dem Hinterausgang zu. Es war 1947 und ich war vor kurzem in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott vergibt. Es war die Botschaft, die in diesem grauen, zerbombten Land am meisten gebraucht wurde, und ich gab ihnen meine Lieblingsillustration. Vielleicht liegt es daran, dass das Meer den Holländern immer sehr nahe liegt, und ich mochte den Gedanken, dass dies der Platz ist, wohin unsere Sünden geworfen werden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so sagte ich, wirft Gott sie in den tiefsten Ozean und sie sind für immer verschwunden. Die ernsten Gesichter starrten mich an und wagten dies kaum zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf, schweigend zogen sie sich ihre Mäntel an, schweigend verließen sie den Raum. Das war, als ich ihn sah. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Einen Augenblick lang sah ich seinen Mantel und den braunen Hut, im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und den gekreuzten Knochen darauf. Die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, der traurige Haufen der Kleider und der Schuhe in der Mitte des Fußbodens, eine nackte Schande, vor diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Vor mir konnte ich die zierliche Gestalt meiner Schwester erkennen. Die Rippen stachen schwarz, scharf durch ihre dünne Haut. O Betsy, wie abgemagert du warst. Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besatzung Hollands durch die Nazis in unserem Zuhause Juden versteckt hatten. Und dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager Ravensbrück gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er mit ausgestreckter Hand vor mir. Eine wunderschöne Botschaft, Fräulein. Wie gut zu wissen, dass, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Meeresboden liegen. Und ich, die ich so routiniert über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meinem Notizbuch herum, anstatt seine Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Wie könnte er sich überhaupt an einen Gefangenen und unter Tausenden erinnern? Aber ich konnte mich an die Lederpeitsche erinnern, die an seinem Gürtel hing und die er benutzte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich mit einem meiner Häscher von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien in den Adern zu gerinnen. Sie haben Ravensbrück in Ihren Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, er konnte sich wirklich nicht an mich erinnern. Aber seit damals, so fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gerne von Ihren Lippen hören, Fräulein. Und er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Können Sie mir vergeben? Ich stand da, ich, deren Sünden jeden Tag vergeben werden musste, und konnte es nicht tun. Betsy war an diesem Ort umgekommen. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod austilgen, nur weil er um Vergebung bat? Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er da mit ausgestreckter Hand dastand. Für mich jedoch erschienen es wie Stunden, während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache hatte, die ich je überwinden musste. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hat eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen eure Übertretungen nicht vergibt, sagt Jesus, wird euer himmlischer Vater auch euch eure Übertretungen nicht vergeben. Ich kannte es nicht nur als ein Gebot Gottes, sondern auch aus tagtäglicher Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in die Außenwelt zurückkehren und sein Leben neu in die Hand nehmen, ganz gleich, welche physischen Narben zurückblieben. Diejenigen, die Verbitterung hegten, blieben auch geistig invalide. So einfach und doch so schrecklich war das. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion, dies war auch mir klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben. So viel kann ich tun. Du musst mir die Gefühle dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Und während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter herab durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien völlig durch mich zu strömen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Ich vergebe dir. Für einige wenige Augenblicke hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment gespürt. Die Geschichte geht weiter. Sie berichtet, dass sie an diesem Tag diese Vergebung so unendlich gespürt hat, aber wie schwer es war, darin weiter zu leben und zu bleiben. Das sind die Wunden, die auch heilen müssen. Die Frage, die ich hier stelle, was ist eigentlich die größere Folter? Nicht zu vergeben oder zu vergeben und diesen Augenblick, von dem ich gerade gelesen habe, auszuhalten. Ich habe den Eindruck, wir wählen oft das Zweitbeste. Denn das Beste ist, Gott Recht zu geben. Und wenn Gott sagt, vergib, dann ist es das Beste, ihm zu gehorchen. Gott Recht zu geben führt immer in Freiheit. Gott Recht zu geben führt immer zum Leben. Gott Recht zu geben führt immer letztendlich zur Freude. Und Gott Recht zu geben heilt uns und schützt uns. Lass uns Vergebung als einen Auftrag sehen. Ich fasse zusammen, wurde gebeten, heute die Predigt auch kurz zu halten, weil ihr ja noch Mitgliederversammlung habt. Deswegen fasse ich einfach mal zusammen. Auch wenn dir Vergebung vielleicht, weil du eine verletzte Seele bist, total gegen den Strich geht, beachte Folgendes. Vergeben heißt nicht, dass du mit dem Unrecht einverstanden bist, das auch dir zugefügt wurde. Unrecht ist auch in Gottes Augen Unrecht. Vergebung heißt, ich gewähre dem, der an mir schuldig geworden ist, Gnade. Und Vergebung ist keine Gefühlsangelegenheit, sondern ein Auftrag Gottes für ein neues Leben in uns. Zum Schluss möchte ich euch 7 Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, triff die Entscheidung zu vergeben. Zweiter Punkt, rufe dir in Erinnerung, was Vergebung ist und was nicht. Dritter Punkt, bitte Gott um deine Unversöhnlichkeit, wenn das erforderlich ist. Vierter Punkt, vergib der betreffenden Person oder den Personen, indem du es aussprichst, zumindest vor Gott. Fünfter Punkt, vergib dir selbst. Und der sechste Punkt, bitte Jesus, dein gebrochenes Herz zu heilen. Und der siebte Punkt, führe ein Vergebungstagebuch. Schreibe auf, wem du was vergeben hast. Denn das ist wichtig. Sonst wird der Teufel immer wieder kommen. Und so höre ich auf mit einem persönlichen Erlebnis. Meine Frau und ich sollten 40.000 an Erbe bekommen. Und derjenige, der uns das Erbe auszahlen sollte, erlebte in Saus und Braus, fuhr dicke, große Autos, hatte einen angenehmen Lebensstandard, aber immer eine Ausrede bereit, wenn es darum ging, unser Erbe auszuzahlen. Und nachdem ungefähr kleckerweise in vielen ganz, ganz, ganz kleinen Teilbeträgen 40% des Erbes ausgezahlt wurden, hatten meine Frau und ich das Gefühl, wir sollten das Gespräch suchen und sagen, wir wollen lieber auf die restlichen 60% verzichten, aber Frieden haben geschenkt. Das war eine Tat und wir merkten, dass diese Tat uns frei gemacht hat in gewisser Beziehung. Aber der Teufel hat es immer wieder geschafft, das in meinem Herzen hochzuholen. Da war ja noch, ne? Da war ja noch. Und es hat viele, viele Jahre gebraucht, bis ich immer noch gebunden war. Und bis da immer noch Bitterkeit als Stachel da drinnen war. Bis Jesus mir gezeigt hat, wenn er mir vergibt, sagt er nie, da war ja noch. Das ist wirklich dieses tiefe Meer, wo Sünde versenkt ist und wo dieses riesengroße Schild Fischen verboten steht. Könnt ihr das sehen, dieses Schild über Marianengraben und ganz unten in 11.000 Meter unsere Schuld, kommt keiner mehr ran. Die Schuld schwimmt nicht, die Gott vergeben hat. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben.
Klaus, ich habe dir am vergeben. Und wenn dann jetzt der Teufel gekommen ist, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, dass du lesen kannst. Guck mal, da steht, das ist weg, ich habe vergeben. Und dann hatte ich Ruhe, denn ich hatte vergeben. Ich wünsche euch Ruhe. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch Lebensfreude. Und ich wünsche euch, wenn irgendwelche Sachen da sind, die noch schlummern, egal wie alt sie sind, dass ihr in die Freiheit der Vergebung hineinkommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich segne euch mit der Kraft Gottes, dass ihr aufwacht wie junge Adler, dass ihr fliegt und nicht müde werdet, dass ihr kämpfen könnt, ohne schwach zu werden. Ich segne euch mit offenen Herzen, dass die Liebe Gottes in euch hineinsprechen kann. Ich segne euch mit Gesundheit. Ich segne euren Ausgang und euren Eingang. Im Namen Jesus. Amen.